Also, ich bin wirklich überrascht von diesem Lobpreis heute Morgen. Hebt mich ganz auf ein neues Level auf, kann man sagen. Also, es war wirklich sehr bewegend. Danke vielmals für eure wunderbare Stimme und für Gott, der im Zentrum steht. Und ja, ich möchte gerade am Anfang den Blick aufheben zu Jesus Christus, wo unser Zentrum ist und er ist das perfekte Ebenbild von Gott. Ich bin es manchmal nicht. Ich bin heute ein bisschen zu spät gekommen. Und das Gebetsteam hat es vielleicht gemerkt. Darum muss ich jetzt vor der Predigt umso länger beten, dass ich das noch aufholen kann. Genau, und darum möchte ich doch einfach noch zu Jesus aufschauen jetzt. Herr, du siehst, dass wir Menschen auf dieser Welt gebrochene Ebenbilder sind und zu denen gehöre ich selber auch, Herr. Ich bin eins von diesen 7-8 Milliarden Ebenbilder auf dieser Welt, die dürfen dir gehören, Herr, aber wir sind gebrochen und wir brauchen den Blick auf dich, Jesus. Du bist das perfekte Ebenbild gewesen. Du bist der ewige Gott, abgebildet auf dieser Erde, der Repräsentant Gottes auf dieser Welt gewesen, Herr. Es gibt nichts, wo wir könnten dir gegenüber bringen, Herr. Und auch kein Wert, wo wir im Sinn von uns selber aus hätten vor dir, Herr. Und darum sind wir so abhängig von dir und auch für den Gottesdienst, für die Predigt, bitte ich dich, dass du dein Wort mit Kraft fühlst, dass nicht ich als 30-jähriger Mann muss etwas bringen, sondern dass dein Wort darf uns ansprechen und wirklich bis ins Innerste vordringen zu unserer Seele und darf dort Mark und Gebein auseinander dringen, damit wir wirklich verstehen, was dein Willen ist für unser Leben. Danke, dass du uns möchtest begegnen von Angesicht zu Angesicht, uns erschaffen, nämlich als Ebenbilder, dass wir dir können, von Angesicht zu Angesicht begegnen. Amen. Ich wollte am Anfang mit einer Frage, Moment, nein, ich möchte mich kurz vorstellen am Anfang. Vielleicht kennen die einen mich noch. Vor einem Jahr habe ich bei euch eine Predigt halten und wir haben es schon gehört. Also, ich könnte jetzt angehen, es war gut gewesen. Nein, das möchte ich nicht. Aber sie hat anscheinend dazu geführt, dass ich wieder eingeladen bin. Und das freut mich natürlich sehr. Das ist natürlich ein Kompliment, dass die Predigt vielleicht auch etwas bewirkt hat und angekommen ist. Und ich hoffe auch, dass ich heute darf euch eine und andere mitgeben vom Wort Gottes, von seiner Heiligen Schrift, dass wir das mitnehmen können in den Alltag hinein und dürfen umsetzen. Es soll heute um das Thema Ebenbildlichkeit gehen von uns Menschen. Und die Ebenbildlichkeit, die findet sich im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel. Dort wird sie das erste Mal erwähnt. Und ich wollte euch fragen, was bedeutet für euch der Schöpfungsbericht persönlich? Ich würde euch gerne ein bisschen als Gemeinde spüren. Also, was denkt ihr darüber? Was für Schlagwörter kommen, wenn ich euch sage, Schöpfungsbericht, was für einen Stellenwert hat er bei euch persönlich im Leben? Das Wort Gottes, ja. Was steht auf dem Kopf? Ah ja, steht in der Gesellschaft auf dem Kopf, ja, danke. Ja, mir auch manchmal, ja. Sehr gut, ja. Gottes Größe, ja. Vielfalt. Also, ich finde das schön, gerade die Schlagwörter zu hören von euch. Das zeigt, also der Schöpfungsbericht hat bei euch, nehme ich jetzt mal an, in dem Umfeld von dieser evangelische Gemeinde von dieser Freikirche in Geiss einen sehr hohen Stellenwert. Schlagwort gefallen, Wort Gottes, also ist ein Teil der Heiligen Schrift, etwas so Autorität und Wahrheit für unser Leben beinhaltet. Der Schöpfungsbericht ist etwas, wo wir uns als Christen könnten noch orientieren. Ich möchte ihn gerade vorlesen. Und zwar lese ich vom 1. Kapitel, Vers 1 bis 27. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht.
Da trennte Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde ein Firmament zwischen den Wassern und es trenne zwischen den Wassern. Da machte Gott das Firmament und trennte das Wasser unter dem Firmament von dem Wasser über dem Firmament. Und so geschah es. Und Gott nannte das Firmament Himmel. Da wurde aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmeln an einem Ort, sodass das Trockene sichtbar werde. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt und fruchtbare Bäume auf der Erde, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und es geschah so. Und die Erde ließ Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, jedes nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es seien Lichter an dem Firmament des Himmels, die Tag und Nacht trennen, zu Zeichen für Jahrzeiten, Tage und Jahre werden. Und Lichter am Firmament des Himmels sind, um die Erde zu beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiert, ein kleines Licht, das die Nacht regiert. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an das Firmament des Himmels, um die Erde zu beleuchten, den Tag und die Nacht zu regieren und zwischen Licht und Finsternis zu trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Da wurde aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser vom Gewimmel lebendiger Tiere und Vögel sollen über der Erde unter dem Firmament des Himmels fliegen. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle Lebewesen, die sich regen, wovon das Wasser wimmelt. Jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch, erfüllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich auf der Erde vermehren. Da wurde aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendiges Wesen hervor, jedes nach seiner Art, Vieh, Kriechtiere und Wildtiere der Erde, jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde, jedes nach seiner Art, das Vieh nach seiner Art, alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Der Anfang vom Schöpfungsbericht, den ich jetzt für euch vorgelesen habe, ziemlich ein langer Text. Und mit dem Abschluss jetzt, Vers 26 und 27, wo Gott spezifisch sagt, der Mensch ist in seinem Bild geschaffen. Also wir als Menschen, ihr als Menschen, jede Einzelne von euch im Bilde Gottes geschaffen. Wenn wir jetzt den Schöpfungsbericht im Allgemeinen anschauen, merke ich, wenn ich euch frage, da in der FG Geiss hat der Schöpfungsbericht einen Stellenwert gross. Er ist zentral für euer Denken, hat Autorität fürs Denken und beinhaltet Wahrheit, wo man sich danach orientieren kann. Was für die Frage, die ich euch gerne stellen würde, was für einen Stellenwert hat der Schöpfungsbericht in der Gesellschaft? Da müssen wir nicht lange darüber reden, weil das ist klar, was für einen Stellenwert hat der Schöpfungsbericht in der Gesellschaft. Hier in der FG Geiss ist es eine Schrift, die Autorität, Wahrheit beinhaltet und wo sogar Einblick gibt in Gottes Wirken ganz am Anfang dieser Welt. Das Kapitel ist in unserer Gesellschaft vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon Jahrhunderten geschlossen worden. Ob der Schöpfungsbericht irgendeine Relevanz hat für unser ethisches Denken, für Entschlüsse, die wir treffen, das Kapitel ist zugeschlagen worden. Wir finden die Wahrheit, oder dass sich das bewahrheitet, was ich jetzt gerade sage, dass die Gesellschaft auf dieser Seite das Kapitel zugeschlagen hat, Schöpfungsbericht, im Gespräch mit Menschen oder wenn wir an Schulen sind, Bildung in der Schweiz, der Schöpfungsbericht hat keinen Wert mehr. Und das kann uns helfen, zu erkennen, wieso dass wir an vielen Punkten als Gemeinde an einem völlig anderen Punkt stehen heute, mit unseren Entschlüssen, mit unseren Einstellungen über das Leben, was wir für richtig und falsch halten oder was uns in unserem Alltag betrifft. Wenn wir den Schöpfungsbericht als Autorität und eine Wahrheit in unserem Leben sehen, die Einfluss hat auf unser Denken und unsere Wahrheit beeinflusst, muss unser Denken zwangsläufig völlig gegensätzlich sein zu dem, was eine Gesellschaft denkt, die das nicht sieht. Ich könnte verschiedenste Themen ansprechen. Ich möchte gerne euch mal kurz fragen, was für Schlagwörter kommen euch gerade in den Sinn? Wo unterscheiden wir uns in unserem ethischen Denken von unserem Umfeld? Das Alter der Erde zum Beispiel ist jetzt aber kein ethischer Grundsatz. Mann und Frau, ja. Schutz vom Leben, das Thema Abtreibung im Allgemeinen, ja. Ehe für alle. Mal schauen, wie lange ich das noch darf sagen da oben. Verschiedenste Themen und wir sehen besonders Schutz vom Leben. Gott als Erschaffer von dieser Welt, das Thema Abtreibung, hat für uns völlig einen anderen Stellenwert. Verständlich, wenn wir Gott als Schöpfer sehen und den Mensch als Ebenbild. Und ein Thema, das ich finde, das heute extrem relevant wird für unsere Gesellschaft, ist der Klimawandel. Der Klimawandel ist momentan sowas von in aller Munde. Überall hören wir ihn. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einmal von dieser Position weggehe und in das hineingehe und denke, dass die Welt ein Produkt ist, von Zufällen über Jahrmilliarden und dass in dem grossen Universum mit Milliarden von Planetensystemen, Planeten, eine unglaubliche Anzahl, man kann sie nicht zählen, die Planeten auf dieser Welt, eine unglaubliche Größe. Und hier in dieser Welt hat sich irgendwo ein Planet gebildet, Planet Erde, und auf diesem Planet hat sich per Zufall alle Lebensbedingungen so herausgestellt, dass es ein Zusammenspiel gegeben hat von Dingen, die das Leben ermöglicht auf dieser Welt durch die riesigen Zufälle. Und es ist so weit gekommen, dass irgendwann der erste Mensch das Licht erblickt hat oder eine Menschengruppe hat sich verändert von einem Affe, ihrem also dem sind sie abgestammt. Und in dem Punkt sind sie jetzt völlig frei, sie können machen, was sie denken und eben auch die Möglichkeit, dass die Evolution uns so führt, dass es zu einem völligen Kollaps von dieser Erde führt. Und da ist nichts bei dieser Erde und in dem grossen Nichts von dem Universum, nichts außerhalb, außer mir selber, die etwas verändern an dieser Situation. Und wenn ich mich in diese Gedanken hineinbegebe, lässt das vielleicht auch für uns Verständnis wachsen, für unseren Mitmensch und für unsere Umgebung. Warum unterscheiden wir uns? Wieso kommt uns das niemals so nahe, der Klimawandel für einen Christ, wie für jemanden, wo wirklich das immens ist, weil das ganze Weltbild im Hintergrund völlig anders ist. Während wir an einen herrlichen Schöpfer denken, wo durch sein Wort und in scheinbarer Einfachheit, oder für ihn ist es nicht so komplex gewesen, wie es jetzt da, wie wir das müssen vorstellen, wenn wir nicht an den Schöpfungsbericht glauben. Für ihn ist es ein Sprechen gewesen mit seinem Wort. Und er hat ein riesiges Universum kreiert, mit einer unglaublichen Größe, die auf seine Größe verweisen hat, das Zusammenspiel von Planetensystemen, von ganzen Galaxien geschenkt, Milliarden von Galaxien in dem ganzen Universum. Und eine Galaxie und diese Galaxie beinhaltet ein Sonnensystem. Und in dem Sonnensystem hat es ein Staubkörnchen, eine Erde, wo Gott in seiner Größe und in seiner Genauigkeit die genauen Voraussetzungen geschafft hat, dass dort drauf kann das Leben existieren. Durch sein Wort hat er alles kreiert. Und auf dieser Welt hat er angefangen, Menschen zu schaffen. Auf dem Sandkörnli hat er Tiere geschaffen, Pflanzen und eine Umgebung, die zusammenspielt. Alle Details spielen ineinander, alle Faktoren von Atmosphäre, von Erderzeugungskraft, von Abstand zur Sonne, von Strahlung, die durch das Erdmagnetfeld abgeleitet wird, von einem Mond, der Ebbe und Flut kreiert, das Zusammenspiel von Sternen, die die Zeiten bestimmen. Und auf diesem Planet gibt es den Mensch und der hat er Wille. Es ist alles nach seinem Plan und er als Gott steht außerhalb von dem. Und das Klima auf unserem Planet ist für ihn, wenn wir den Schöpfungsbericht ernst nehmen, kein grosses Problem. Für Gott als der unglaublich Grosse, als der, der alles kreiert hat auf dieser Welt, in diesem Staubkörnchen, ist der Klimawandel, es kann für ihn nicht das Problem sein. Das führt dazu, dass der Klimawandel bei uns höchstens auf die Seite geht, dass wir sagen, mal, wir haben eine Verantwortung vor Gott und wenn wir dieser Welt nicht Sorge haben, ist das grösste Problem nicht das, dass wir unsere Kopf schütteln und Angst haben, nein, es gibt keine Lösung mehr für das. Für Gott ist es nicht so eine Sache. Aber für uns spielt der Klimawandel oder die Erde in dem Sinne eine Rolle, wie es in Vers 26 steht. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Man sagt dem, pauschal gesagt, der Herrschungsauftrag, Herrschungsauftrag für uns Menschen über die Welt. Und herrschen, vom Hebräischen Maschal kommt das, Machal heißt das Wort im Hintergrund. Wir müssen uns vorstellen, das Wort hat für uns natürlich ganz einen negativen Anklang, durch das, wo wir herkommen. Herrscher in unserer Zeit, darunter verstehen wir Könige, die herrschen. Wir verstehen Tyrannen darunter. Wir verstehen vielleicht gewisse Menschen in der Gesellschaft, das ungesundes Patriarchat, das herrscht. Aber zu dieser Zeit hat Herrschen eigentlich etwas ganz anderes bedeutet. Herrschen war in dem Sinn zu verstehen, wie Gott Herrscher ist. Und wenn wir an Jesus Christus denken, er ist auch Herrscher. Dann denken wir an eine wunderbare, herrliche Herrschaft über unser Leben. Ist die Herrschaft von Jesus Christus über dein persönliches Leben nicht eine Herrschaft, die wunderbar, die herrlich ist, die liebend ist und wo wir nichts lieber haben, als dass wir uns unter die Herrschaft von Jesus Christus stellen? Wir wissen, er meint es gut. Und er ist der gewesen, der herrscht und bereit ist, von seinem Thron runterzugehen und uns zu zeigen, ich liebe dich, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben am Kreuz und zahl für deine Sünde, für deine Schuld. Ich bin bereit, dich zu erlösen von deiner Schuld. Wenn wir es nicht geschafft haben, Gott zu repräsentieren auf dieser Welt als Herrscher im Sinn wie Gott. Jesus Christus zahlt Schuld am Kreuz für uns und herrscht auf eine sehr positive Art und Weise. Und auch da jetzt im Vers 26 ist Herrschaft, Machal im Hebräischen, nicht so zu verstehen, wie wir schon weiterdenken an all die tyrannischen Herrscher, wie der Mensch wird Herrschaft, das Wort Herrschaft, missbrauchen und falsch fühlen. In dem Moment ist Herrschaft nur an Gott geknüpft und seine herrliche, wunderbare, liebe Herrschaft über die Schöpfung und den Mensch, den er als sehr gut herstellt. Wir sehen, auch in dieser Gesellschaft kann uns Umwelt ein Thema sein, in dem Sinn, wie wir merken, wir haben eine Verantwortung von Gott. Das führt dazu, dass wir ein Gespräch führen mit der gegenüberliegenden Seite. Aber das Thema geht uns natürlich niemals so nah wie jemandem, wo es eine existenzielle Not ist. Wir haben vor allem eine Verantwortung gegenüber Gott. Und nicht und in diesem Sinn eine Verantwortung gegenüber der Welt. Der zweite Vers, Vers 27, sagt, und Gott schuf den Mensch nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und im Vers 26 sagt Gott schon vorher, ganz spannend, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und das größte Geheimnis, das nachher noch kommt, eigentlich können wir uns vorstellen, wenn Gott sagt, ich schaffe ein Ebenbild, dann würde er doch sagen, und der Mensch ist sein Ebenbild. Aber spannend ist in dem Text, ganz am Schluss, nachdem er ankündigt, ich schaffe ihn als Ebenbild, schafft er ihn nicht als eine einzelne Person, sondern Gott sagt, lasst uns ein Bild von uns machen. Und was macht er? Er schafft zwei Menschen. Er schafft eine Frau und er schafft einen Mann. Ich meine, das ist ja eigentlich völlig komisch. Warum sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild und schafft nachher zwei Menschen? Wieso bildet die zwei Menschen jetzt Gott ab? Und da finden wir ganz am Anfang der Bibel einen Hinweis auf etwas Wunderbares, auf eine Wahrheit, wo wir uns kaum vorstellen können, wie gewaltig und groß es ist, dass Gott nicht allein ist. Wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, er redet im Plural, im Hebräischen Plural, und er sagt nachher, er schuf ihn nach dem Bild Gottes und schuf sie als Mann und Frau. Das zeigt schon, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, wie wir es als Christen behaupten. Ein Gott, der nicht allein ist. Ein Gott, der selber kann unter sich kommunizieren. Und auch Mann und Frau bildet im Zweisein nochmal auf eine ganz spezielle Art und Weise Gott ab. Sie sind das Ebenbild Gottes. Und ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich bin vielleicht ein Lehrling, wenn es um das Thema geht, Mann und Frau, Ehe. Ich bin in einer Freundschaft seit 2 Jahren jetzt und es geht natürlich richtig Ehe, aber verglichen mit einigen, die unter uns sind, ich nehme an, es gibt sicher Pärchen, die 50 Jahre, 60 Jahre verheiratet sind oder 30 Jahre oder 20 Jahre oder nur schon 10 Jahre. Und wenn man das vergleicht mit meinen Erfahrungen über Beziehung, über Mann und Frau, muss ich sagen, ich bin vielleicht ein Stift im ersten Lehrjahr und habe mal so angefangen, so meinen Job zu lernen. Und spannend ist, aber gestern habe ich gerade mit jemandem aus unserer Gemeinde geredet, länger verheiratet als ich, 10, 20 Jahre, 20 Jahre etwa. Und er hat gesagt, John, aber weißt du was, das stimmt, was du sagst, aber wir bleiben immer Lehrling. Wir bleiben bis zum Schluss Lehrling. Und das ist eine unglaublich gute Haltung, finde ich, das Verständnis von Mann und Frau. Wenn wir das so lesen, im Bild Gottes geschaffen sind, heisst das, dass der Mensch an und für sich einen Wert hat und eine Würde hat, wo Gott ihm geschenkt hat. Nur schon der Grund, dass wir Mensch sind, gibt uns Würde, eine gewisse Herrlichkeit, also eine gewisse Ansehnlichkeit, einen gewissen Wert, weil wir im Bild Gottes geschafft sind. Wenn man die zwei Wörter anschaut, heisst es da Demut, also Demut ist das hebräische Wort, und Selem, ich hoffe, ich sage es richtig. Genau. Und das eine heisst Gleichnis und das andere heisst Bild. Jetzt ist es aber so, wenn wir jetzt das Bild zeichnen irgendwo und wir würden das Bild anschauen, das Bild wäre in dem Sinn so verschieden von uns, wenn ihr das Bild würdet ansprechen. Also der Picasso malt das Bild. Gut, der Picasso hat mir ein bisschen suspekte Sachen gemalt. Aber ein anderer, ein Rembrandt, möchte mit seinem Bild reden. Würde das Bild ihm eine Antwort geben? Es würde keine Antwort geben. Das Wort, die zwei Worte, die da beschreiben, Ebenbildlichkeit Gottes, die meinen etwas anderes. Nicht, dass wir ein Bild sind von Gott. Am einfachsten Ausdruck ist es, dass der Mensch Ähnlichkeit hat zu Gott. Wie nichts anderes auf dieser Welt. Und zweitens, dass der Mensch Repräsentant Gottes ist auf dieser Welt. Wenn wir uns vergleichen, wenn wir zum Beispiel möchten, einen Baum ansprechen. Der Baum wird wahrscheinlich keine Antwort geben. Es gibt vielleicht gewisse Pflanzen, die können sich bewegen, aber ein Baum gibt uns keine Antwort. Wir können auch einen Hund ansprechen. Er reagiert vielleicht auf uns, aber ein Hund ist grundsätzlich in dem Sinne nicht ansprechbar, wie ein Mensch das ist. Hingegen, wenn wir einen vierjährigen Bub haben und ihm sagen, gang in den Keller, auf der Werkbank liegt ein roter Schraubenzieher, du hast den noch nie gesehen, aber er ist rot auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es Metall. Schau mal, ob du den findest und bring ihn rauf. Ein Hund macht es nicht, ein Affe macht das nicht, ein Vogel wird es nicht machen. Aber das vierjährige Kind in seiner Einfachheit läuft ab, sucht den Schraubenzieher, holt den Schraubenzieher, bringt ihn an seinem Vater. Es ist grundsätzlich ansprechbar. Wir Menschen sind zu unserem Umfeld auf dieser Welt diametral verschieden. Eine Verschiedenheit, die nicht überbrückbar ist. Und Ebenbildlichkeit meint gerade das, die Ähnlichkeit zu Gott hin. Und hier, jetzt könnte man anfangen aufzählen, in welchen Sinn, moralische Fähigkeiten, Fähigkeiten zur Sprache, kreative Fähigkeiten, Fähigkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ich meine, ein Vogel, vielleicht ein Spatz, hat sich noch nie überlegt, wie könnte ich mein Nest noch ein bisschen verbessern, dass es noch windgeschützter ist und so. Sondern die Nester von Vögeln zum Beispiel sind über Jahrtausende genau gleich. Aber der Mensch hat sich über Jahrtausende überlegt, wie kann ich mich verbessern? So können wir diverse Sachen aufstellen, wie der Mensch diametral verschieden ist von der Schöpfung sonst. Und wenn der Mensch sagt, ich schaffe dich im Ebenbild und gebe dir Wert, weil du mein Ebenbild bist, Ähnlichkeit hast zu mir, Repräsentant bist auf der Erde von mir, bedeutet es auch etwas Wunderbares, etwas Unglaubliches, wo eigentlich unseren Verstand muss sprengen, nämlich, dass wir als Ebenbilder Gottes können von Gott angesprochen werden. Wir sind in dem Sinn so ähnlich zu Gott hin, dass er uns kann ansprechen und dass er mit uns eine Geschichte schreiben kann, dass er mit uns kann in die Zeit gehen und weitergehen. Und da sehen wir auch nachher, wie Gott Adam begegnet. Gott wird zu einem Gegenüber von ihm, sie begegnet sich von Angesicht zu Angesicht. Unglaubliche Gedanken. Und auch für uns eine Ermutigung, hey, wir können Gott begegnen. Gott hat uns so geschaffen und das ist der Grund, der wesentliche Grund von der Ebenbildlichkeit, von der Gottähnlichkeit, dass wir nicht wie ein Hund sind, der nicht ansprechbar ist, sondern Gott kann mit uns ansprechen. Und das eröffnet, die Ebenbildlichkeit eröffnet überhaupt die ganze Geschichte. Wenn das nicht geschaffen worden wäre von Gott, wenn der Mensch nicht ansprechbar gewesen wäre, wären wir ziemlich früh stehen geblieben, weil Gott hätte nicht mehr weiter interagieren mit dieser Menschheit. Aber er fängt an und fängt nachher mit dem Adam an, begegnet ihm und fragt ihn und sagt ihm, benenn du alle Tiere auf dieser Welt. Er gibt ihm einen Auftrag, er redet mit ihm von Person zu Person und Adam begegnet ihm von Angesicht zu Angesicht. Wenn wir den Schöpfungsbericht anschauen und die biblische Geschichte, dann wissen wir auch, es gibt einen gewissen Bruch in die Ebenbildlichkeit hinein. Der Mensch verliert ein Stück weit die Ähnlichkeit zu Gott, weil er moralisch versagt. Und auch als Repräsentant Gottes versagt hat. Und das leitet wieder voraus zu einer neuen Begegnung, wo Gott nochmal einem Mensch begegnen kann. Nämlich im 1. Kolosser, im Kolosser Kapitel 1, Vers 15, redet die Bibel über Jesus Christus als der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, im Kapitel 2, Vers 9, dort steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also in einem Mensch wohnt die ganze Fülle von Gott leibhaftig. Wenn das nicht mal eine Ansage ist, was Gott-Ähnlichkeit bedeutet, wir finden sie gerade dort, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Der, der gleichzeitig Mensch sein konnte, zu 100% essen, trinken, schwitzen, kalt haben, Angst haben, die ganze emotionale Welt vom Menschen, das ganze Denken. Und gleichzeitig ist der Mensch 100% Gott gewesen. Das führt uns zum Gedanken, dass die Ebenbildlichkeit, die Gottähnlichkeit so muss von Gott geschaffen sein, dass es möglich ist, dass Gott den Abstand irgendwann kann überbrücken kann und er selber Gott und Mensch ist zu 100%. Wenn wir uns das vor Augen führen, die wunderbare Schönheit von Jesus Christus und die Möglichkeit von ihm, Mensch zu werden und gleichzeitig Gott zu sein, sollte uns den Gedanken daran führen, was das auch für einen unglaublichen Adel ist, für einen unglaublichen Wert, den du persönlich in deinem Leben hast. Du bist so weit Gott ähnlich, dass es Gott selber geschafft hat, Mensch und Gott gleichzeitig zu sein. So weit bist du Gott ähnlich. Der Wert vom Mensch als Ebenbild, das ist auch die grosse Frage von unserer Gesellschaft heute und von unserem Bild vom Schöpfungsbericht. Der Mensch immer mehr, er verliert die Möglichkeit zu begründen, worin der Mensch Würde hat und Wert hat an und für sich. Wie kannst du zum Beispiel einem Doktor sagen, einem älteren Patienten sagen, dein Leben hat Wert. Dein Leben hat Wert, auch wenn du dir überlegst, zum Gehen. Das wird zum Beispiel relevant in der Thematik Sterb, also Tod, am Schluss, ob ich selber darf den Tod wünschen. Die Ebenbildlichkeit, der Wert Gottes, ist für uns so wichtig, damit wir argumentieren können. Und das wird Verständnis schaffen, wenn wir begreifen, wo das der Ursprung liegt von unserem Zwist. Als zweites im Vers 27 geht es eben darum, dass Gott den Mensch als Mann und Frau schafft und dass beide ebenbildlich sind. Als ich das früher noch gelesen habe, hat es mir nicht viel gesagt. Erst seit ich wirklich jetzt die Freundschaft haben und wir uns überlegen, Richtung Ehe zu gehen, wird das natürlich viel relevanter. Und für euch, schon länger verheiratet, die einen, ist es auch relevant. Aber es ist in dem Sinn relevant für unsere ganze Gesellschaft, weil der Unterschied von Mann und Frau, sie geschaffen worden sind als Mann und Frau, in unserem Kontakt im Alltag mit dem anderen Geschlecht enormen Wert haben. Ich habe immer gemeint, früher, dass Geschlechtlichkeit im Grunde genommen, eigentlich, dass der Mensch so an und für sich ähnlich ist. Aber die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in dem Text, dass sie auf eine andere Art und Weise Gott abbildet als Ebenbild und im Zusammenspiel von Mann und Frau Gottes Ebenbildlichkeit noch viel mehr zum Vorschein kommt, das ist für mich in der letzten Zeit ein Gedanke gewesen, den ich immer mehr ausgeweitet habe. Ich habe, unsere Generation ist natürlich völlig da hinter dem Wind. Also meine Generation, wenn ich aufgewachsen bin, hat das erst gehört durch den christlichen Glauben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, grundsätzlich eine Verschiedenheit von Mann und Frau. Ich habe angefangen, während einer Beziehungsphase verschiedene Bücher zu lesen. Im Grunde genommen sind das 3 Bücher gewesen, eins von Tim Keller, das heisst Ehe. Das eine war, Männer sind Frauensache und Frauen sind Männersache. Und das dritte Buch, das ich gelesen habe, das hat mir meine Freundin empfohlen. Sie hat gesagt, eine Kollegin hat das gelesen, ich muss es auch mal lesen und jetzt lesen wir es so zusammen. Und das heisst, das ist ein Buch, das sehr gegen den Strich von unserer Zeit ist. Und es unglaublich, ein Buch, das wirklich nochmal ganz neue Gedanken bringen kann. Das Buch heisst Liebe und Respekt. Und als ich das Buch angefangen habe zu lesen, ist mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie viel Missverständnis ich in meinem Leben schon hatte mit dem anderen Geschlecht, aber jetzt auch in dieser Beziehung. Und wir sind bis zurück Erinnerungen gekommen. Meine Mutter, die ist vor 6 Jahren an Hautkrebs gestorben. Erinnerungen an Sachen, wie ich mit ihr umgegangen bin und plötzlich gemerkt habe, darum habe ich sie nicht verstanden. Darum sind wir so verschieden gewesen. Und so hätte ich anders das machen können. Spannend ist, wenn man im Schöpfungsbericht weiterführen geht, dann merkt man, dass Mann und Frau als Ebenbilder schon unterschiedlich geschaffen werden. Sie sind völlig ebenbildlich, indem sie mit Würde und Wert genau gleich Repräsentanten von Gott auf dieser Welt. Aber Mann und Frau werden unterschiedlich geschaffen. Beim Mann nimmt Gott Erde aus dem Boden, formt Adam, bläst ihm einen Hauch vom Leben ein und er ist lebendig. Und er nennt ihn Ma, Adam. Als zweites schafft Gott die Frau und er nimmt eine Rippe aus dem Adam raus, formt die Frau und sie steht neben ihm und er freut sich, wo sie zu ihm kommt. Er ruft aus, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Also ein Spruch, ein Ausspruch, ein Freudenschrei eigentlich. Jetzt ist endlich irgendjemand da, wo mir ähnlich ist. Wo mir gleich ist. Aber eben nur ähnlich und nicht genau gleich. Spannend ist bei dem Schöpfungsbericht, wenn wir da in der hebräischen in der Struktur sind. Der hebräische Text im Schöpfungsbericht ist nicht so, dass er einfach eine oberflächliche Sicht gibt von Sachen, sondern bei dem Text müssen wir wissen, der Text möchte uns etwas lehren, er möchte uns etwas sagen. Jedes einzelne Detail in dem ganzen Text ist nicht einfach per Zufall irgendwie angeordnet. Jedes einzelne Detail lässt sich anschauen und lässt immer tiefer uns eintauchen in den Wert von dem, was da über uns ausgesagt wird. Ich war baff, als ich letztens mit meiner Nichte und meinem Neffen gespielt habe. Und der Neffe wollte mit mir Lego spielen. Und nachher ist meine Nichte dazugekommen. Und dann hat der Neffe gesagt, komm, wir machen einen Krieg. Wir bauen ein Lego-Schloss mit Fallen und so. Und es geht dort darum, das Ziel, wir möchten den Gegner vernichten. Er kommt in unser Schloss rein, fällt in Fallen rein und stirbt. Das wäre das Ziel gewesen. Also ist ein 4-jähriger Junge, 5-jähriger. Und ich habe den Ball ein bisschen aufgenommen, habe mit ihm ein bisschen angefangen zu bauen, also eine Burg gebaut. Und dann ist meine Nichte dazugekommen und sie hat gesagt, ich mache mit.
Und am Neffe zu lieb hat sie gesagt, ja, wir machen da den Krieg zwischen Mann und so Ritter und so. Und dann hat sie für sich selber auch eine Burg gebaut. Und spannend war, in dieser Burg ist eigentlich alles darum gegangen, um das Zusammenleben zwischen den Menschen dort. Und zwar um die soziale Perspektive in dieser Burg drin. Es hat Hündli in dieser Burg, es hat Feen und dann noch Wasserträge für die Hunde. Dann hat es Menschen gehabt, die für die Tiere geschaut haben, dann hat es eine Herde gehabt. Und so hat sie ihre Burg aufgebaut und es ist alles darum gegangen, dass die Burg schön wird, dass sie in dem Sinn ein Zuhause wird für die verschiedenen Menschen, die dort leben. Während der Neffe Fallen gebaut hat. Und der einzige Zweck dieser Burg war, wir verteidigen die Burg gegen aussen und wir möchten den Feind besiegen. Eine Mutter hat mir gesagt, sie hat ihrem Kind so lange verboten, mit Waffen zu spielen, bis er irgendwann ein Sandwich genommen hat und mit dem Sandwich angefangen hat, rumzuballern. Wir sehen schon die Unterschiedlichkeit der Geschlechter schon von Grund auf. Und das führt auch dazu, dass auch die ganze biblische Offenbarung auf dem Hintergrund aufgebaut wird, wenn man nur schon daran denkt, wie die Ruth, durch was ist sie ein Vorbild? Durch Krieg? Nein. Ist sie ähnlich wie der König David? Nein. Sie ist schon das ein Vorbild, dass sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wir merken, und sie ist völlig auf ihre Schwiegermutter bezogen und ihren Wert oder ihre, was sie auszeichnet, ist, wie treu dass sie ist und steht zu dem anderen Mensch. Wie sie auf den Mensch, für den Mensch alles hergibt. Und ich finde das ganze Buch Ruth, wenn ich das anschaue, mir hat immer so ein Bezug gefehlt, bis ich gemerkt habe, da ist ja auch die Unterschiedlichkeit, was eine Frau in dem Buch Ruth auszeichnet und wie Gott sie emporhebt und zeigt, wow, das ist eine Heldin für mich. Wenn wir unsere Werbeindustrie hineinschauen, ich möchte nur ein Beispiel von Lego nehmen, ist die Werbeindustrie manchmal schleuer als unsere Gesellschaft. Lego war meistens bis vor kurzer Zeit eigentlich eine Sache nur für Buben. Und weniger Mädchen haben damit gespielt. Vielleicht schon einzelne, natürlich gibt es. Aber es ist so grundsätzlich, also zu mir heim muss ich sagen, ich war ein extremer Lego-Fan als Kind. Es sind nie Mädchen gekommen, mit mir Lego spielen. Nie. Und wenn man dann, also es hat einfach den Unterschied gegeben. Und ich erkläre mir das, Lego hat es momentan geschafft, ihre Produkte auch an Mädchen zu verkaufen. Meine Nichte, die wünscht sich auch Lego. Warum? Weil es gibt jetzt nicht nur Lego mit Helden, mit Feuerwehrmännern, mit Polizisten, mit Helikoptern, mit Autos, mit Rennbahnen, sondern jetzt gibt es Lego, wo personalisiert ist. Mein Neffe ist es völlig egal, wie die Menschen dort drin bei Lego heissen. Das sind Räuber, das sind Verbrecher, das sind Drachen, das sind Sachen. Es ist egal, wie die heißen. Vielleicht gibt es schon mal einen Namen. Aber und bei Lego Friends jetzt neu ist jede einzelne Person in dem Lego-Set personifiziert. Sie tragen den Namen, sie machen gemeinsam etwas. Zum Beispiel sind ein Sandwich-Bar oder sind ein Baumhaus und dort wird interagiert, man kommuniziert in dem Ganzen drin. Man ist ein Team, man schafft gemeinsam für etwas, man ist Personen fixiert. Und ich finde es unglaublich, wie meine Nichte auf das abfährt. Ich brauche Lego Friends, noch mehr Lego Friends, während mein Neffe sagt, nein, Lego Friends möchte ich, nein, das ist etwas für... Und es ist unglaublich, wie wissen sie das schon als Kind? Ich finde das so einleuchtend, wie Lego im Marketing etwas schafft zu sehen, wo unsere Gesellschaft nicht mehr sieht. Gar nicht mehr. Das aus dem Mensch heraus geschaffen sein oder aus dem Boden geschaffen sein, aus dem Ackerboden, durch die grundsätzliche Zielbestimmung auch vom Mensch zeigen. Und ich glaube, wenn man unsere Gesellschaft und Berufswelt anschaut, würde sie genau das bestätigen. Der Mensch, der für die Sache
fürs Sachliche bestimmt ist oder für das gemacht ist. Und Frau, die für Personen gemacht ist, das hat für sie viel einen grösseren Stellenwert. Für eine Frau ist es, ich bin sicher, könnte viele von euch fragen, für eine Frau ist es doch wichtiger, was für Personen, was für Menschen dabei sind beim Arbeiten, während es für den Mann wichtiger ist, was schaffe ich. Und dass er Sinn und Zweck findet in dem, was er macht. Wenn wir da noch weiterdenken, zum Beispiel an Mutterschaft. Ich habe vor kurzem mit einer Person geredet, die ist gerade im Endstadium schwanger. Und ich habe es unglaublich spannend gefunden. Die Person hat mir so ein bisschen erzählt von den letzten Schwangerschaften und von den Geburtsschmerzen, wie das so war. Und es war also wirklich der absolute Horror gewesen. Und nach dem letzten Kind hat sie gesagt, ich kann nie mehr ohne Betäubung so etwas machen. Es war so schmerzhaft, so schlimm gewesen. Und mich natürlich als Mann innerlich kurz erschüttert gewesen. Und habe nur so gedacht, oh, zum Glück muss ich das nie erleben. In einem zweiten Moment habe ich gemerkt, mit was für einem Stolz die Frau erzählt von ihrer Geburt. Und wie der Kampf, das Kind zur Welt zu bringen, der Schmerz, die Schwangerschaft über 9 Monate, was das für eine Bindung auslöst gegenüber dem Kind, das in dem Bauch ist, was das für eine unglaubliche Gefühlswelt beinhaltet. Und nachher zu wissen, ich habe so gelitten für das Kind, um das Kind auf die Welt zu bringen, wie das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat, der Schmerz, der mich das gekostet hat, die Strapazen während der Schwangerschaft, nachher das Kind in den Arm zu halten. Es ist noch verbunden mit der Mutter für eine kurze Zeit, bis es ganz abgekapselt wird. Die Gefühlswelt, die auf das Kind bezogen sind und die Nähe. Und in dem Moment habe ich kurz gedacht, wow, irgendwie ist es unfair, dass ich als Mann das, wirklich, also es ist unfair, weil das eine ganze emotionale Welt mit sich bringt und eine ganze unglaubliche Schönheit ist, wie man für das Kind, für das wehrlose, schutzlose Kind muss kämpfen. Und ja, ich habe plötzlich begriffen, mal, das ist etwas, das ebenbildlich ist, Leben können schenken an Kind. Und ich finde es schade, dass ich das nicht kann. Mutter, wirklich, ein Vater kann zwar bei Kind die heiße, aber er wird nie Mutter werden. Er wird niemals die Gefühlswelt haben, wie das eine Frau hat. Nicht im Ansatz. Die Bindung zu einem Kind. Eine Frau hat gesagt, aus meiner letztjährigen Gemeinde, wo ich mein Praktikum gemacht habe, und zwar war die Frau in der Mission, sie hat ihr Kind in ein Internat müssen geben für ihren Auftrag. Und sie hat ihrer Mutter geklagt, wie schwierig das ist. Es ist so schwierig, es ist, als ob mein eigenes Herz würde an einem anderen Ort sein. Und die Mutter, also Großmutter zum Kind, hat nachher zu ihr gesagt, ja, ich kann das gut nachvollziehen, du bist in der Mission, mir geht es genau gleich. Es ist, als ob ein Stück von ihrem Herz an einem anderen Ort auf dieser Welt wäre. Was möchte ich mit dieser Predigt sagen? Es würde sich lohnen, Ebenbildlichkeit zu suchen in der Geschlechtlichkeit. Wenn wir als Gemeinde sehen, die Unterschiedlichkeit wertschätzen von Mann und Frau, wird das in dieser Gemeinde zum Segen wirken. Für Ehen, für das Verständnis zueinander. Weil der Unterschied im Schöpfungsbericht ist da. Die Frage ist, möchte man den Unterschied wahrnehmen in der Ehe? Und in feiern, die Unterschiedlichkeit feiern zu Gott hin, einem anderen das Recht zugestehen, dürfen, mehr Wert auf Nähe zu legen und einem anderen das Recht zugestehen, dürfen, seinen Wert auf Sachlichkeit und auf seinen Job zu legen. Ich möchte noch einmal den Vers 27 lesen und dann schließen mit der Predigt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Herr, danke vielmals auch für dein Wort und für die wunderbare Schönheit, Herr, wie du Geschlechter beschreibst und wie verschieden wir dürfen sein und in dem Sinne eben auch ebenbildlich sind, mit Würde und Wert in dem drin. Herr, und wie viele Geschichten gibt es im Alltag, wo wir dürfen merken, wie du uns verschieden geschaffen hast. Schenk uns Einblick in die Verschiedenheit. Schenk uns Einblick in dich als Schöpfer. Und du auch den Schöpfungsbericht für uns rehabilitieren in unserer Gemeinde, dass wir dort drin erkennen, Herr, du bist weise, du bist gut und du hast uns verschieden wollen machen. Amen.